Ja, guten Morgen, ihr Lieben, auch nochmal von mir. Ich sehe mich ja so ein bisschen als ein Schatzsucher, sowohl wenn es jetzt um die Beschäftigung mit theologischen Themen geht, aber auch zum Beispiel, wenn es um die Geschichte der Kirche geht, die Geschichte der Gemeinde. Und heute möchte ich euch mal ein bisschen mit hineinnehmen in die Geschichte der Anbetung. Das Thema heute ist Liturgie, altbewährte Wege in Gottes Gegenwart. Ich weiß nicht, ob dieses Wort bei euch eher Interesse weckt oder eher so ein bisschen, na okay, weiß ich nicht. Vielleicht gelingt es ja heute, dass wir uns nochmal so ein bisschen in dieses Thema reinfühlen können und ihr am Ende rausgeht und sagt, hey, das ist was, das gibt mir voll was mit für mein Leben mit Jesus, für mein Leben im Glauben. Ich fange erstmal mit einer Definition an. Was heißt dieses Wort überhaupt? Liturgie kommt vom griechischen Wort Leiturgia und im Neuen Testament kommt das ein paar Mal vor und heißt einfach im allgemeinen Dienst. Also das kann benutzt werden für eine Gemeinde, die eine Geldspende zusammenlegt und dadurch anderen dient. Da ist aber auch schon teilweise so das Thema Gottesdienst im Blick. Und genau da möchte ich heute mit euch hinaus. Ich richte mich so ein bisschen nach der Definition von Wikipedia, was heute mit Liturgie gemeint ist. Nämlich die Ordnung und Gesamtheit der religiösen Zeremonien und Riten des Gottesdienstes. Bisschen einfacher gesagt, alles, was gottesdienstliches Geschehen ist, alles, was im Gottesdienst passiert, an bestimmten Handlungen, an bestimmten Symbolen, an bestimmten Worten und so weiter, das fasst man unter Liturgie zusammen. Ich würde gleich gern von vornherein ein kleines Missverständnis ausräumen, und zwar manchmal sprechen wir von liturgischen Gottesdiensten. Also ich war heute Morgen in der und der evangelischen Kirche, da gab es einen liturgischen Gottesdienst und heute Nachmittag gehe ich in die und die Pfingstgemeinde und da gibt es einen modernen Gottesdienst zum Beispiel. Das ist sehr etabliert, das ist aber eigentlich total die Irreführung, weil jeder Gottesdienst ist liturgisch. Ne, ergibt sich so ein bisschen logisch aus der Definition hier. Und jede Gemeinde, alle Christen haben irgendeine Form von Liturgie. Also auch wenn die noch so frei und modern sind oder so, ihr werdet überall irgendwo das finden, dass bestimmte Abläufe da sind, dass bestimmte traditionelle Elemente da sind und so. Also das ist einfach rein logisch nichts, wo irgendein Christ sagen kann, nö, da habe ich eigentlich nichts mit zu tun. Vielleicht ungewollt, ja, aber irgendwo kommt es dann doch bei allen vor. Ich hatte auf dem Schirm, ich mache mit euch mal so einen Durchflug durch die Kirchengeschichte und spreche mal mit euch über Stundengebet, also diese Gebete zu bestimmten Tageszeiten oder auch liturgische Kleidung, diese Gebetsschals bei Juden oder so. Ich widerstehe aber der Versuchung, weil sonst sitzen wir in 2 Stunden noch hier. Deswegen habe ich gedacht, ich zeige euch mal so einen ganz kleinen Ausschnitt, wo wir Liturgie bei Ansgar eigentlich haben. Einmal, wenn ihr mal unseren Gottesdienst so ein bisschen durchspielt, stellt ihr fest, auch wir haben geprägte Texte. Wir fangen den Gottesdienst an mit einer sogenannten trinitarischen Formel, ja, Trinität von Dreieinigkeit. Wir feiern diesen Gottesdienst in deinem Namen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann haben wir Abendmahlsworte aus der Bibel, die aber durch die ganze Kirchengeschichte hindurch gesprochen wurden beim Abendmahl. Dann haben wir im Zuge des Abendmahls etwas aus der sogenannten Didache. Das ist ein griechisches Dokument, ich glaube griechisch, ist noch aus dem 1. Jahrhundert, also noch aus dem Jahrhundert, wo Jesus und die Apostel lebten. Das ist die älteste Gottesdienstordnung der Welt. Und da haben wir so ein paar Worte sogar in unserer Abendmahlsliturgie. Das ist dieses, jetzt habe ich es nicht auswendig da, wir sehen uns nach der Vollendung deines Reiches, bis du kommst, dein großes Mahl mit uns zu feiern oder so. Also das ist richtig, richtig alt, was wir da sprechen. Wir singen beim Abendmahl, zumindest wenn ich Lobpreis habe, gerne dieses Christo, du Lamm Gottes. Bisher hat noch keiner eine Tomate nach mir geworfen, von daher gehe ich davon aus, dass das auch die meisten irgendwie okay finden. Ja, und beim Schluss natürlich der aaronitische Segen. Der Herr segne dich, behüte dich und so weiter. Und der Punkt ist, die Ansgar-Kirche macht das ganz bewusst. Es gibt viele Gemeinden, die sagen, wir wollen alles, was wir tun und so, allein auf die Bibel gründen. Völlig richtig, was Theologie angeht. Aber manche Gemeinden leiten da so ein bisschen draus ab. Wir erfinden jetzt auch das Rad komplett neu, was Gottesdienst angeht, was unsere Form angeht. Weil irgendwie alles andere vorher, 2000 Jahre Kirchengeschichte, ja, interessiert uns eigentlich nicht, brauchen wir nicht. Die Ansgar-Kirche sagt, hey, wir wollen uns bewusst in eine Geschichte hineinstellen. Wir wollen uns bewusst in einen Strom der weltweiten Christenheit hineinstellen. Und bestimmte Arten und Weisen, wie wir unseren Gottesdienst feiern, sind ein Ausdruck davon. Vielleicht ist euch das schon aufgefallen, dass in unseren Gottesdiensten durchaus mehr an, ich sag mal, geprägten Elementen vorkommt, als vielleicht in anderen freien Gemeinden. Das ist absolut Absicht. Gucken wir mal weiter. Wir haben bestimmte Gegenstände, die wichtig sind für unseren Gottesdienst. Alex trägt zu bestimmten Zeiten Albe und Stola, dieses weiße Gewand, eine Stola in einer bestimmten Farbe, die so ein bisschen zeigt, wo sind wir gerade im Kirchenjahr. Wir haben Kerzen hier auf dem Altar. Als Beleuchtung völlig unsinnig, total überflüssig, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass diese Kerzen uns zeigen, hey, hier passiert jetzt gerade was Besonderes, was Feierliches. Wir feiern Jesus Christus, das Licht der Welt. Ein Kreuz, das uns an seine Liebe erinnert. Oder auch das Abendmahlsgerät, ne? Wenn ihr mal hier auf die Kelche und Patenen vorne guckt. Vor allen Dingen hier ist auch klar, das benutzen wir nur für das. Das ist sozusagen heiliges Gerät, nicht weil da irgendwelche göttlichen Kräfte jetzt drin wohnen oder so, aber weil es reserviert ist. Das hier benutzen wir nicht nachher im Bistro noch als Teller oder Blumenvasen oder so, sondern es hat eine Bestimmung, beim Abendmahl zu dienen. Was noch? Wir haben auch bestimmte Rituale. Der Kigo-Tunnel, den wir eben gemacht haben, machen wir ja jeden Sonntag, wenn es Kigo gibt. Wir haben einen Friedensgruß beim Abendmahl, ne, wo wir uns zusprechen, Gottes Friede sei mit dir. Es findet viel Körpersprache bei uns statt. Ne? Wenn wir aufstehen, wenn wir unsere Arme erheben, wenn wir die Augen schließen, Hände falten, hinknien oder so, auch das kann man unter diesem weiten Schirm der Liturgie zusammenfassen. Der Segen am Schluss oder auch, dass wir bewusst sagen, wir wollen alte Lieder singen. Ja, das heißt nicht, dass wir irgendwie rückwärtsgewandt sein wollen oder sowas, aber es geht auch darum, Schätze zu bewahren, die Worte zu singen, Gott mit den Worten anzubeten, mit denen schon vor 300-400 Jahren unsere Geschwister ihn angebetet haben. Da entsteht eine Verbindung. Einfach nochmal so als bisschen ein Panorama. Ich möchte aber euch gerne noch ein bisschen tiefer führen und mal gucken, wo kommt denn Liturgie in der Bibel vor? Weil wir dann sehen, das ist jetzt eigentlich nichts, was jetzt nur halt so zufällig durch die Kirchengeschichte entstanden ist, sondern es ist etwas, was in der Schrift schon angelegt ist. Denkt nur mal an heilige Orte, die es da gibt. Wir haben da die Stiftshütte im Alten Testament. Gott ist allgegenwärtig, sagt die Bibel, aber es gibt doch bestimmte Orte, wo er immer wieder auf konzentrierte Weise gegenwärtig ist, wie die Stiftshütte, wie den Tempel später in Jerusalem. Oder ihr habt auch diesen Ort, wo der Dornbusch ist bei Mose, der anfängt zu brennen und wo ihm Gott dann drin begegnet. Oder die Patriarchen in der Bibel wie Abraham und so, die haben dann auch einfach mal an bestimmten verschiedenen Orten Altäre gebaut. Ja? Ich habe gedacht, das kann man vielleicht so ein bisschen nachfühlen, wenn man mal an christliche Konferenzen heute denkt. Ihr kennt das, dass da, wo viele Gläubige zusammenkommen, dass da manchmal irgendwie so eine ganz besonders dichte Atmosphäre ist, ja, wo Gott besonders angebetet wird, das macht was auch mit dem Raum, das macht was mit der versammelten Gemeinde. Und vielleicht kann man sich das ein bisschen so vorstellen. Heilige Orte. Es gibt viele heilige Rituale in der Bibel. Also ein Riesenthemenfeld sind die Opfer in der Tora. Es ist wirklich bis ins kleinste Detail teilweise geregelt, wie das genau abläuft, was da für welches Opfer benutzt wird, wozu welches Opfer da ist. Waschungen beispielsweise. Die Priester waschen sich teilweise, auch um so einen Übergang zu markieren. Hey, jetzt lasse ich das hinter mir, was ja, hinter mir liegt. Ich wasche mich, ich wasche das ab, was von Gottes Gegenwart mich trennt und trete jetzt in einen neuen Raum ein. Weihrauch ist in unseren Köpfen, glaube ich, so typisch katholisch, aber stimmt eigentlich gar nicht unbedingt. Es ist tatsächlich biblisch. Spannend fand ich auch das Haare schneiden. Ihr kennt vielleicht diese Tonsuren, die manche Mönche haben, die sie sich schneiden. Das kommt tatsächlich aus der Bibel. Da gibt es ein sogenanntes Nazirea-Gelübde und dazu gehört, wenn du das ablegst, hast du dir die Haare tatsächlich abgeschnitten. Also sogar am Körper selbst können bestimmte Rituale vollzogen werden als Ausdruck des Glaubens. Und dann natürlich Taufe und Abendmahl, ja, die zentralen heiligen Handlungen. Krankensalbung gibt es auch noch und ich könnte die Liste ewig fortsetzen, aber ich glaube, so als Eindruck reicht es. Und auch verbunden damit heilige Objekte. Wir haben da die Bundeslade, diesen heiligen Behälter der 10 Gebote. die Priesterkleidung. Ja, die Priester legten bestimmte Gewänder an zur Feier der Opfergottesdienste. Das hat sich so ein bisschen erhalten in verschiedenen traditionellen Kirchen, ne, mit Messgewändern, mit Talaren, mit Alben eben, wie gesagt. Wir haben die Menorah, den siebenarmigen Leuchter im Tempel. Und auch ein sehr elaborierter Leuchter. Ja, es ist auch nicht irgendwie nur so, naja, da muss halt irgendwas stehen oder so, sondern es ist aus dem besten Gold gearbeitet, mit Blumenkelchen oder so. Also auch die Schönheit, auch die Kunst hat einen Platz in der Gottesdienstfeier. Denk nur mal an den Vorhang im Allerheiligsten, der die Bundeslade hinten abtrennt. Der ist durchwirkt mit Goldfäden und also den edelsten Stoffen, mit Engelfiguren und so. Also das stellt was dar. Ja? Auch die Kunst spricht und hat einen Platz in der Anbetung. Was haben wir noch? Heilige Zeiten. Die Bibel hat einen ausgeprägten Festkalender für das Volk Israel und natürlich den wöchentlichen Schabbat, den Ruhetag. Es sind Rhythmen der Gnade Gottes, in die Gott sein Volk mit hineinnimmt. Natürlich auch da eine ganze Menge geprägte Worte. Ich habe jetzt erst gestern Morgen gelesen, immer wenn die Israeliten in der Wüste aufgebrochen sind, weil Gott in dieser Wolke dann sich auf den Weg machte, dann hat Mose eine bestimmte Lobpreisformel gesprochen. Und immer wenn das Ziel erreicht war von der Etappe und die Bundeslade dann am neuen Ziel ankam, dann gab es wieder eine bestimmte geprägte Formel, die er benutzt hat. Dann natürlich Psalmen, Lieder. Wir haben ein ganzes Buch in der Bibel voll mit festen, vorformulierten Gebeten. Aaronitischer Segen, habe ich eben schon gesagt, den auch wir am Ende vom Gottesdienst sprechen. Vater unser, das Gebet der Christenheit. Oder auch das große Hallel, das ist am Ende vom Abendmahl in der Bibel. Da steht ja, dass Jesus mit seinen Jüngern, ich habe jetzt den deutschen Wortlaut nicht parat, aber dass er irgendwie den großen Lobgesang oder so sang, weiß ich nicht mehr genau. Das ist das große Hallel, also die Psalmen 113 bis 118, die beim Pessach gesungen wurden. Ne, also von daher hat man da schon ein bisschen schlechte Karten, wenn man sagt, nee, also vorformulierte Gebete, das braucht kein Mensch, das ist überflüssig, besser frei und so. Also in der Bibel gibt es da eine sehr große Wertschätzung für. Warum, werden wir gleich noch erfahren. Ein letztes, auch noch wichtig hier zu nennen, Zeiten der Stille. Wir sehen vor allen Dingen Jesus, der sich immer wieder in die Stille zurückzieht, der sich dann auch wieder ins Getümmel wirft und dann voll mit drin ist, aber er zieht sich immer wieder zurück in die Einsamkeit, in die Einöde, einmal sogar eine ganze Nacht lang. Das haben so ein bisschen die Klöster, sage ich mal, bewahrt. Die sagen, hey, wir wollen in der Welt ein Segen für Gott sein, aber wir brauchen auch unsere Rückzugsorte, brauchen die Stille, brauchen die Zweisamkeit mit Gott, manchmal auch die Einsamkeit mit sich selber. Auch darin wirkt der Herr. Okay, müsst ihr euch jetzt nicht alles merken. Es geht einfach nur darum, mal so ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie reich auch die Bibel an Ausdrucksformen sind, die durch die Geschichte hindurch weitergegeben sind, die weiter gefeiert wurden. Drei Beobachtungen mache ich darin. Und zwar einmal fällt mir immer wieder auf, Gott ordnet im Alten Testament feste Liturgien an. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, heißt das in 2. Mose. Und dann kommen viele, viele, viele Kapitel mit Anweisungen Gottes, wie das dann genau muss und wie das dann so soll. Weil man könnte ja sagen, ach, das ist ja alles Altes Testament und den Kram brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Jesus hat uns da doch auch von befreit und so. Und ich denke immer, das waren Gottes Ordnungen für das Volk Israel. Das ist nichts, wo er gesagt hat, also wenn ihr meint, ihr braucht diesen Kram unbedingt, dann macht halt. Sondern er sagt, ich wünsche mir das. Das ist die Art und Weise, wie ich mich freue, wenn ihr mich so anbetet. Ein anderes, die Gemeinde Jesu lebt ebenfalls in liturgischer Tradition. Wie gesagt, die ersten Christen sind nicht hingegangen und haben gesagt, oh Gott sei Dank, dieser ganze Ballast und so, diese ganzen Rituale und so, endlich brauchen wir das nicht mehr. Nee, Apostelgeschichte 3,1, Petrus und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die 9., 15 Uhr ungefähr, zusammen hinauf in den Tempel. Wohlgemerkt, der Tod und die Auferstehung Jesu waren schon geschehen. Also da passiert jetzt im Tempel mit den Tieropfern nichts mehr, was irgendwie für unser Heil wichtig wäre. Aber sie gehen weiterhin, weil sie sagen, hey, das ist der Gebetsrhythmus unseres Volkes, der Gebetsrhythmus der Heiligen Schrift. Und wir wollen an diesen Ordnungen Gottes, an diesen Segnungen Gottes weiter teilhaben. Um das nochmal abzurunden, die Bibel kennt freie Formen von Gebet, von Gottesdienst und auch genauso geprägte Formen. Deswegen plädiere ich dafür, dass das irgendwie so ein Gleichgewicht auch findet in unserem Leben. Also mal ein Beispiel, für wo es um freie Form geht. In der 1. Korinther 14 ist ein Kapitel, wo es viel nochmal um Geistesgaben geht. Wenn ihr zusammenkommt, sagt Paulus, hat jeder einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, starkes Wort, eine Sprachenrede, eine Auslegung und so weiter. Alles geschehe aber in Ordnung. Ich frage mich, ob er diesen Satz so ein bisschen mit Schmunzeln geschrieben hat, wenn Paulus sagt, alles bitte in Ordnung. Das deutet ja schon so an, dass wenn der Heilige Geist mal richtig loslegt, das kann auch mal wild werden. Es kann auch mal rund gehen, aber so gut es geht, ein bisschen darauf achten, dass es nicht so sehr ausufert. Also da merkt man, da ist auch Spontanität da, ja, wo jeder was beitragen kann, wo jeder was geben kann. Aber das eben zusammenlesen mit der zweiten Seite der Medaille. Es gibt mögliche Einwände, die manche Christen gegen so traditionelle liturgische Formen haben. Mancher sagt vielleicht, feste Rituale des Glaubens können schnell zu einer leeren Hülle verkommen. Also wenn ich meinen Glauben in so bestimmten festen Formen, festen Formulierungen oder Gebeten oder so lebe, das kann total schnell irgendwie nur so eine äußere Farce werden. Von daher lasse ich lieber die Finger davon. Das Ding ist, ja, das kann passieren, aber das gilt für alles, was wir im Glauben tun, für alle geistlichen Dinge. Also wenn du sagst, alle wiederkehrenden Handlungen oder feste Gebete oder so, mache ich nicht, weil das kann eine leere Hülle werden. Ja, zum Gottesdienst gehen kann das auch. Bibel lesen kann auch eine leere Hülle werden. Lobpreis, Gebet. Also du kannst im Prinzip durch die Bank weg dann alles abschaffen, was du tust als Christ, weil das kann ja alles irgendwie dann nicht mit dem Herzen sein und keine Ahnung. Von daher Vorsicht da mit der Logik. Zweitens, freie Formen. Freies Gebet, spontane Gottesdienstformen, so hat nicht unbedingt automatisch mehr Tiefgang. Es gibt umgekehrt viele Christen, die auch sagen, hey, gerade in so traditionellen Formen, da gehe ich so auf, da kann ich Gott drin begegnen. Da sind auch Menschen verschieden, ist okay. Ne? Aber man kann nicht sagen, hey, nur das Freie, nur das Spontane, das ist das Wahre. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es jetzt auch nicht so, dass jedes freie Gebet total trieft vor dem tiefsten Schmalz meines Herzens. Oder also geht mir jetzt nicht so, muss ich sagen. Und das habe ich schon angedeutet. Ja, natürlich können diese Dinge eine leere Hülle werden, aber sie haben genauso gutes Potenzial in die andere Richtung, ne? Dass du entdeckst, hey, da tut sich mir eine neue Welt auf, ein neuer Raum, wo Gott mir nochmal auf eine völlig andere Weise begegnet. Ein zweiter Einwand, ich brauche das für meinen Glauben nicht. Kannst du so sehen, du hast die Freiheit. Aber das ist auch nicht Sinn der Sache, jetzt zu sagen, das ist Pflicht, dass du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, dreimal am Tag Vaterunser beten musst oder dass du einen Weihrauch anzündest, wenn du betest oder sowas. Ja, muss nicht. Ne? Aber es geht mir darum, nicht vorschnell Sachen vom Tisch zu wischen, nicht vorschnell Dinge vom Tisch zu wischen, wo du vielleicht nochmal eine neue Begegnungsfläche mit Gott haben kannst. Und dann natürlich meine Frage, woher weißt du das, wenn du es nie ausprobiert hast? Das finde ich dann immer ein bisschen schwierig. Da würde ich ermutigen, sich darauf einzulassen. Ich werde euch auch am Ende noch ein bisschen Praxisausblick geben, wie das vielleicht möglicherweise aussehen kann. Und ich vergleiche dieses Denken so ein bisschen damit, du bist auf eine Feier eingeladen und es gibt ein herrliches Buffet, da ist alles, was du nur dir wünschen kannst und du sagst, ach nö, ich hole mir lieber ein Butterbrot. Ja, kann man machen. Das Butterbrot macht auch satt, aber das ist irgendwie schade und irgendwie nicht das Potenzial, was du aus diesem Moment rausholen kannst. Deswegen ist es mir wichtig, immer wieder auch den Blick in die Weite gehen zu lassen, gerade was diese Dinge angeht. Fragen wir mal andersrum, was bringen denn diese liturgischen Formen? Alte, altbewährte Rituale des Glaubens, was habe ich davon, was nützt das? Ich habe ein Buch gelesen, sehr spannend, Every Ancient Ever New von Winfield Bevins, der berichtet über eine sehr spannende Entwicklung. Und zwar, er sagt, es gibt im Prinzip unter der jetzigen Gen-Z-Generation einen spannenden Trend, im angelsächsischen Raum jedenfalls. viele zwischen, ich sag mal jetzt so 20, 35 oder vor ein paar Jahren, wo das her war, viele Christen in diesem Alter wenden sich offenbar der katholischen Kirche zu, orthodoxen Kirchen zu oder auch der anglikanischen Kirche. Was ich spannend fand, weil ich habe so gedacht, okay, je jünger die Generation, desto eher zieht es doch vielleicht in modernere Kirchen, in, ich nenne es mal, ja, zeitgemäß ist so wertend, aber ihr versteht, was ich meine. Aber interessanterweise gar nicht. Warum? Das hat Winfield Bevins so ein bisschen untersucht und er macht drei Beobachtungen. Viele, gerade junge Christen heute, sehnen sich nach einem Sinn von Geschichte, von diesem Gefühl danach, ich bin Teil eines Stromes der Anbetung, der durch die ganze Kirchengeschichte läuft, der uns mit Jesus und den Aposteln verbindet, mit dem Lobpreis Israels. Ich möchte Teil von etwas Größerem sein, wenn ich mit anderen gemeinsam in die Anbetung gehe. Ein anderes ist ein Gefühl von Transzendenz. Es gibt viele Ansätze, zum Beispiel auch bei Willow Creek oder so, die sagen, wir müssen mal gucken, wo sind denn unsere Leute? Wie sieht denn deren Leben aus? Was kennen die, was erleben die im Alltag? Und daran wollen wir uns ausrichten, wie wir Kirche gestalten. Und das ist gut, das ist ein wichtiger Ansatz. Aber es gibt auch Christen, die genau die andere Richtung gehen und sagen, hey, wenn wir in Gottesdienst gehen, wenn wir eine Kirche betreten, dann wollen wir nicht dasselbe erleben, wie was uns die säkulare Popkultur bietet. Wir wollen da nicht immer die gleiche Musik und die gleichen, ich weiß nicht alles, ne? Sondern wir möchten da reinkommen und denken, boah, das öffnet hier jetzt irgendwie ein Fenster zum Himmel, hier ist was anderes, auch sichtbar anders, fühlbar anders, in der Art und Weise, wie wir hier Gottesdienst feiern. Das nächste hängt so ein bisschen dafür zusammen. Viele junge Christen haben eine Sehnsucht nach diesem Gefühl von Mystery. Ich habe es nicht sauber übersetzt gekriegt auf Deutsch, von daher habe ich es mal so stehen lassen. Also dieses Gespür, hey, hier ist was Geheimnisvolles. Wir feiern hier Gottesdienst und es muss nicht alles rational erklärbar sein. Es muss nicht alles jetzt theologisch aufgedröselt werden, ah, da machen wir jetzt das und da passiert das. Sondern auch einfach mal mitfeiern, auch sich in so ein Ritual mal fallen lassen und nicht unbedingt jedes Detail verstehen müssen, aber ich hänge damit drin und ich gehe da mit und es nimmt mich mit. Konkretes Beispiel war, glaube ich, so eine katholische Abendmahlsfeier, ne? mit den ganzen Gebeten, die da gesprochen werden, mit der Einsetzung, mit der Wandlung und so. Nochmal, das ist nicht Pflicht, ja? Also aus biblischer oder / evangelischer Sicht, ist es nicht Pflicht, Abendmahl so zu feiern. Die Bibel enthält keine detaillierte Abendmahlsliturgie oder sowas, also das ist natürlich alles gewachsen, aber es kann ein geistlicher Schatz darin liegen. Ja, wenn Menschen die Erfahrung machen, boah, da zieht mich die Gegenwart Gottes in ein Geschehen mit hinein. Ich habe noch drei Punkte ergänzt. Wenn du vertraute Rituale, vertraute Formen hast, es gibt eine gewisse Freiheit. Ich habe mit einem befreundeten katholisch-ostkirchlichen Kollegen neulich mal telefoniert. Das war kurz vor Ostern. Und wir sprachen so darüber, was er dann am Karfreitag zum Beispiel so für gottesdienstliche Feiern hat. Und er sagte, da weiß ich, was ich zu tun habe. Ja, also ein total gläubiger Mann, also überhaupt keiner, dem ich jetzt unterstelle, ja, der macht das ja nur so äußerlich, überhaupt nicht, total Jesus hingegeben. Aber er sagt, hey, das gibt mir ein Gefühl von Freiheit, das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit, von Vertrautheit, weil ich da eben nicht jetzt irgendwelche eigenen Worte produzieren muss, sondern ich kann mich in Worte der Anbetung reinhängen, die überliefert sind, die sich bewährt haben in früheren Generationen. Ein anderes: ich finde, wenn man so bestimmte traditionelle Rahmenbedingungen wahrt, kann das auch eine gewisse Feierlichkeit, eine gewisse Würde wahren. Da muss ich euch eine Geschichte erzählen, die mich bis heute verfolgt. Ivo und ich sind auf einer Hochzeit gewesen und ich habe sowieso das schon vermisst, dass vorne irgendwie so eine Art Altar stand, so ein Fixpunkt. Ich glaube auch keine Kerzen. Das Kreuz war irgendwie auch so ein bisschen am Rand verschwunden. Naja, okay. So, dann kam aber die Trauhandlung selber und als dann die ersten Ringe gewechselt wurden, ja, ich so voll gespannt und so, wow, der Ring steckt und was macht der Pastor? Halleluja, er passt! Und ich dachte so, ja, er passt. Die beiden waren garantiert vorher beim Juwelier und er hat Maß genommen. Ich gehe davon aus, dass die passen, die Dinger. Aber vor allem dachte ich so, wie kann man einen so besonderen Schönmoment dermaßen mit Anlauf kaputt machen. Ja, und dann alle und geklatscht. Und ich dachte so, nein. Also ja, es muss nicht heißen, dass das jetzt falsch ist. Ich habe es nur irgendwie als etwas schmerzlich empfunden. Also wenn ich Trauung gehalten habe, dann habe ich auch mal irgendwie einen witzigen Spruch gemacht. Ja, oder bei der Predigt mal so ein bisschen was zum Schmunzeln. Und selbstverständlich gab es auch immer einen Augenblick zum Applaudieren für das Brautpaar. Aber halt dann danach. Und diese besondere Handlung, ja, dieses Eheversprechen und Ringe anstecken und das Brautpaar steht da und jetzt ist so wirklich der Moment, das habe ich wirklich in eine vorsichtige, behutsame Verpackung gepackt, wirklich nur präzise die Worte, die da auf meinem Ablauf standen, nicht Applaus, kam dann später, also das, diese Ordnung und diese Klarheit, das und das und das ist jetzt dran, finde ich, das hat diesen Moment auch so ein bisschen geschützt. Ich fand bei dieser anderen Hochzeit, wo wir waren, ist das irgendwie nicht gelungen. Ich dachte, nee, es ist irgendwie nicht so dasselbe. Halleluja, er passt. Ey, das verfolgt mich bis heute, wirklich. Gut, und natürlich auch noch so ein gewisser Punkt. Es gibt bestimmte Dinge, die Christen schon seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden tun. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir da hinhören und fragen, kann es vielleicht sein, dass sich da manche Dinge bewährt haben? Dass es Arten gibt, Gottesdienst zu feiern, Arten zu beten, Arten der Anbetung, wo Generationen von Christen gemerkt haben, mal platt gesagt, das funktioniert. Ja, also natürlich nicht, dass das irgendwie Gottes Gegenwart, Gottes Wirken herbeizwingt, aber wo Menschen gemerkt haben, das ist etwas Solides, was uns einen Raum der Gegenwart Gottes eröffnet. Lasst uns da hinhören. Okay, wir haben jetzt einen breiten Durchflug gemacht, haben uns jetzt viele Gedanken gemacht über Liturgie, wie das aussehen kann, für und dagegen und irgendwie so. Ich möchte zum Schluss euch einfach mal zwei Varianten vorstellen, die ihr theoretisch ab heute oder ab morgen oder so einfach mal ausprobieren könntet. Wenn du sagst, hey, das ist was, wo ich mich nach ausstrecke und was mir vielleicht was geben kann für mein Glaubensleben, lasst uns mal hinschauen. Es gibt übrigens, wie gesagt, auch ein Handout nachher, da habt ihr das auch nochmal drauf, müsst ihr euch jetzt nicht in allem notieren, ich vielleicht am Anfang sagen soll, Entschuldigung. Okay, Variante 1. Ich empfehle, Folgendes auszuprobieren, direkt nach dem Aufstehen. Warum direkt nach dem Aufstehen? Ich weiß, wir sind da alle müde und noch überhaupt nicht auf Sendung, meisten vielleicht. Aber ich glaube, es liegt ein Wert darin, einen kurzen Moment mit Gott zu verbringen, bevor Alltag, Familie, Arbeit, Schule, was auch immer dich in Beschlag nimmt. Weil wenn du erstmal in den Alltag startest, dann bist du auch drin. Und ich glaube, es liegt eine Stärke drin zu sagen, stopp, zuerst möchte ich den Tag mit dem Herrn beginnen. Guck, wie du in einen Modus des Gebets hineinkommst. Überleg, was dir hilft. Es kann sein, dass ein bestimmter Ort dir hilft. Ne, dass du sagst, okay, dafür gehe ich jetzt an das und das Fenster. Oder setz mich auf den und den Sessel. Zum Beispiel. Du kannst eine Gebetshaltung einnehmen. Ne, was für dich passt, Augen schließen, Hände nach oben, Hände falten, wie auch immer, stehen, knien, liegen. Du kannst ein Kreuzzeichen machen. Das ist auch so eine bewährte Praxis vieler, vieler Christen. Ne, mit der rechten Hand, Fingerspitze, Stirn, Brust, linke Schulter, rechte Schulter. Du vergegenwärtigst dir das Kreuz Jesu Christi, das für dich geschehen ist, und du nimmst das Kreuz Jesu auf dich. Wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen, sagt Jesus. Oder Kerze anzünden, alles machbar. Dann ein vorformuliertes Gebet. Das hat gerade früh am Morgen die Stärke, wenn mein Hirn noch nicht wach geworden ist, muss ich nicht groß nachdenken, was ich sage, sondern ich habe einfach gegebene Worte, die ich Gott geben kann. Zum Beispiel, du startest mit einem Vaterunser. Oder du suchst dir für die Woche zum Beispiel einen Psalm raus, den du dann immer morgens und abends betest. Oder beispielsweise Luthers Morgensegen, habe ich euch mal mitgebracht. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diese Nacht und vor allem Schaden und Gefahr behütet hast. Und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem Übel, dass dir all mein Tun und Leben gefalle, denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. So, das ist nicht zu lang. bist keine Viertelstunde beschäftigt, ist alles drin, kompakt alles drin enthalten. Und es ist trotzdem in dicken Anführungsstrichen so deins. Du kannst das zu deinen Worten machen. Entsprechend das Gleiche nochmal vor dem Schlafengehen, die gleiche Logik im Grunde wie bei dem ersten Punkt. Du nimmst sehr, sehr vieles aus dem Tag mit, was alles passiert ist, was du an Gedanken hast, was schön war, was nicht schön war, was dir geglückt ist, Misserfolge. Und es ist schön, wenn du als allerletztes, bevor du die Augen zumachst, das alles nochmal Gott gibst. Und dann ist der ganze Tag im Prinzip so ein bisschen eingerahmt in Gebet und in Zeit mit Gott. Und es macht einen spürbaren Unterschied. Vielleicht nicht gleich beim allerersten Mal, vielleicht auch nicht beim zweiten Tag und auch nicht an jedem Tag, wenn man mal schlecht drauf ist. Keine Frage. Ne? Aber wiederum, das gilt für freie Gebetsform genauso. Und es kann einfach ein Raum der Begegnung mit Gott sein, den wir ausprobieren dürfen. Ein zweites. Du könntest beispielsweise sagen, hey, ich habe in der Nähe von meinem Haus eine Kirche, um beispielsweise 12 Uhr oder 17 Uhr oder so läuten da die Glocken. Und dann mache ich zum Beispiel eine Statio, nennt man das in der Tradition der Klöster. 5 bis 10 Minuten früher da sein, damit ich innerlich umschalten kann. Ja, damit ich nicht da so irgendwie reinstolper und ach ja, jetzt ist Gebetszeit, sondern dass ich ein bisschen mir Zeit zum Atmen nehme. Wenn du einen Sprint um den Block machst und versuchst dann irgendwie dich ruhig irgendwo hinzusetzen, das klappt nicht. Ja, du schwitzt, hast hohen Puls, ist bei der Seele genauso. Unsere Seele braucht Übergänge, sie braucht Atempausen und gerade wenn wir in eine bewusste Zeit mit Gott gehen wollen, kann das nochmal sehr hilfreich sein. Stehen bleiben, Handy weglegen und warten und dann geht's los. Wiederum der Gebetsmodus, ne, habe ich vorhin schon gesagt, kann einfach eine Hilfe sein, verschiedene Haltungen einzunehmen oder bestimmte Dinge zu tun und dann wartest du ab. Du nutzt das Geläut der besagten Kirche als Punkt der Stille und dann freies Gebet, Vater unser, Amen. So, ihr merkt, das muss nie irgendwie gleich eine große Wissenschaft sein, es muss nie voll riesig ausgearbeitet sein, kann man auch machen, ja. Aber es steckt, glaube ich, schon viel Kraft in solchen einfachen Dingen. So, vielleicht sagst du, das passt jetzt überhaupt nicht in meinen Tagesablauf. Ja, guck, wo es bei dir passt. Vielleicht bist du jeden Mittag um 12 Uhr in einem Meeting. Dann ist es natürlich schlecht, wenn du rausgehst und sagst, könnt ihr mal bitte leise sein, ich möchte mal die Glocken hören und dann beten. Weiß ich nicht. Guck, wo es bei dir passt. Ich glaube, Gott erwartet nicht, dass du da irgendwie jetzt übers Knie was brichst, was eigentlich gar nicht funktioniert. Wichtig ist mir dabei, wie gesagt, klein einsteigen. Ne? Es muss nicht gleich irgendwie die Riesenherausforderung sein, wo ich täglich 2 Stunden mit Gebet verbringe. Vermeide Überforderungen, damit du auch eine Freude daran entwickeln kannst. Aber gib dir schon so ein bisschen Herausforderung. Also zu leicht soll das auch nicht sein. Also so ein bisschen Training darf ruhig auch drin stecken. Plan realistisch. Ne? Wie gesagt, das mit dem Mittagsmeeting. Guck, wo es bei dir passt. Gott ist nicht sauer, wenn du um 15 bis 16 Uhr definitiv, wenn da gar nichts geht und sagst, oh, das ist aber, also finde ich jetzt schon doof, dass du da nicht ins Gebet gehst. Ja, okay. Dann ist es in der Zeit vielleicht mal einfach ein stilles inneres Gebet. Und sowas machst du dann wann anders. Vielleicht hast du ein Zeitfenster um 11, um 20 Uhr. Schau, wo es passt. Gib dir eine Probezeit. Such dir eine Testphase aus, zum Beispiel 1 Woche oder 2 Wochen, wo du sagst, ich verpflichte mich jetzt nicht bis an mein Lebensende, das so und so zu machen, sondern ich probiere es einfach mal aus. Für die und die Zeit. Aber die ziehst du dann konsequent durch. Ja, da zählt dann kein, oh, ich muss Duolingo noch machen. Oder da zählt kein, ich wollte aber jetzt eigentlich was essen oder auch nee, keine Lust, sondern dann ziehst du es wirklich durch. Ja, dann sei auch mal gesund streng mit dir selber. Es steckt ein Segen da drin, wenn man sich manchmal, ich mag dieses Wort nicht, aber es passt einfach, wenn man sich so ein bisschen zwingt, in Anführungsstrichen, einfach, dass man so dem inneren Schweinehund ein bisschen entgegenwirkt. Der ist halt auch da. Und denk bitte dran, es geht bei diesem allen niemals um eine Leistung. Nichts, was du in deinem Glaubensleben tust und auch nichts, was wir hier als Gemeinde miteinander tun, hat den Zweck, dass wir Gott irgendwie beeindrucken müssen. Er ist schon beeindruckt von uns. Er liebt uns auch so. Wir müssen es ihm nicht durch irgendwas beweisen. Ja? Sondern alles, was wir ihm gegenüber tun. Es ist eine Einladung, ihm zu begegnen. Es sind Fenster der Gnade in unserem Alltag, in die wir uns reinbegeben dürfen und die wir feiern dürfen. Ja, es geht darum, offen zu sein, dass er uns neu begegnet. Und in dem Sinne möchte ich mit einem Bibelvers schließen, aus Psalm 27,4, der das nochmal schön so ein bisschen einsinken lässt. Eines habe ich von dem Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, im Haus des Herrn zu wohnen, alle Tage meines Lebens, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Deine Berufung ist es, dass dein Leben ein Heiligtum Gottes wird, in das er durch Jesus immer neu einzieht. Also einmalig natürlich und dann für immer, aber er möchte dir in deinem Leben einen Raum schaffen, wo du immer wieder auf seine Gegenwart treffen kannst, wo du die Freundlichkeit des Herrn erlebst. Luther übersetzt die schönen Gottesdienste des Herrn, stimmt leider nicht so ganz, sondern die Freundlichkeit des Herrn zu sehen, über ihn nachzudenken, also zu verinnerlichen, wer er ist, wie er dich sieht, was er mit dir vorhat. Das ist der Sinn aller Anbetung, dass unsere Liebe zu ihm wächst und dass er uns immer neu begegnet und ausfüllt. Lass uns beten. Herr, und wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir danken dir, dass wir ihn ohne Angst, ohne Bedrohung feiern können. Und wir danken dir einfach, dass du, wie es vorhin geheißen hat, dass du ein Gott bist, der uns hier und heute begegnet. Dass wir hier kein religiöses Programm abziehen, dass es kein, ach wie schön war es früher ist, sondern hier und jetzt wirkst du. Herr, und viele von uns haben eine Sehnsucht danach, dir mehr im Alltag zu begegnen, mehr von dir zu erleben. Wir strecken uns danach aus und wir machen aber auch oft die Erfahrung, dass es irgendwie nicht so richtig gelingt, dass wir irgendwie nicht zur Ruhe kommen, dass wir uns nach dir ausstrecken, aber wir haben das Gefühl, wir sind so erstickt von allem anderen. Und auch das ist kein Problem für dich. Herr, zeig du uns, wo wir vielleicht eine Ordnung in unser Leben vor dir bringen können. Durch bestimmte Dinge, durch bestimmte Rituale, durch bestimmte Worte. Herr, du kennst uns besser als wir selber. Und wir bitten dich, erneuere du jeden von uns und diese Gemeinde und deine ganze Kirche weltweit und lass deine Gegenwart immer neu unter uns aufleuchten. Amen.